Der Anime, auf den alle gewartet haben. Und er sieht großartig aus. Das müssen auch Dimbula, Neji, Yaku und Chris bei der Besprechung von Spy Family neidlos anerkennen. Daneben gibt's in der heutigen Folge mit The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody und I'm Quitting Hearing Fantasy-Action gleich im Doppelpack. Außerdem erzählt Chris von seiner Vergangenheit als Golfer und warum er deswegen den Golf-Anime Birdie Win feiert. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 164. Das ist eine sehr, sehr coole Zahl. Fast so cool wie die Leute, die heute dabei sind. Und fast so cool wie der Tag, an dem wir heute aufnehmen. Heute ist nämlich Ostern. Aber zum Zeitpunkt, wo wir das veröffentlichen, ist, glaube ich, irgendwie 3-4 Tage vor dem Tag der Arbeit, vor dem 1. Mai. Das heißt, hätten wir euch jetzt frohe Ostern wünschen wollen, hätten wir das in der letzten Folge machen müssen. Das haben wir verkackt. Also, ist es vielleicht eine gute Idee, jetzt schon mal einen schönen Tag der Arbeit zu wünschen? Chris?
Ja, was heißt eigentlich wir? Ihr habt das verkackt. Ich war beim letzten Podcast nicht dabei. Don't blame at me.
Aber das ist eine gute Idee, dann schieben wir es einfach gemeinschaftlich auf Shin, okay?
Shin hat Schuld. Blame genau. Shin dafür.
Stimmt, wir wollten das ja machen, aber Shin hat uns dann...
Shin wollte das nicht. Er sagte, Ostern ist Blasphemie. Ich sage alles Gute nachträglich zu Ostern und ich hoffe, ihr genießt den Tag der Arbeit. Ich komme gerade von Tanzen in den Mai.
Stimmt gar nicht. Du kommst gerade vom Ostersonntag-Suff.
Ja.
Apropos, nee, das würde zu weit führen. Yaku, du bist auch dabei.
Ja, und wenn ich schon da bin, auch hier auch euch einen guten 1. Mai, gute
Chanukka.
Frohe Weihnachten, schönes neue Jahr. Chanukka, ja.
Finde ich gut, dass du immer an alle denkst.
Also falls wir das auch vergessen sollten. Ja? Also, ich arbeite schon mal vor.
Oleg, du bist auch da, hi.
Ja, hi, grüße euch auf jeden Fall.
Wie war dein 1. Mai?
Mein 1. Mai wird noch kommen, aber gefühlt, muss ich sagen, habe ich das verbunden gehabt mit meinen Neffen, die auch eine Eiersuche gemacht haben.
Zum 1. Mai?
Ja, können die auch krass machen. Russische Ostern ist übrigens eine Woche später. Also.
Und ihr wundert euch, warum wir so chaotisch sind.
Tut mir leid.
Ich würde sagen, wir machen mal ganz schnell die Themenübersicht und kommen dann zu zuletzt gesehen.
Ja.
Ja.
Okay, dann gehen wir die Runde einmal durch. Neji, den Anime, den du mitgebracht hast, wäre da was für deine Neffen?
Ich, warte mal, fragst du jetzt erstmal, ob die es verstehen werden oder ob es denen egal ist?
Also ich glaube, je weniger sie verstehen, umso besser wird Anime für sie.
Okay, Jaku, ich habe jetzt den ersten Clinch verstanden. Ich komme hier mit dem Anime, The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody.
Ich will aber jetzt gleich mit dem zweiten Clinch kommen, das ist dein Top-Pick.
Dankeschön. Dankeschön.
Und Clinch Nummer 3, nur weil Great im Namen steht, heißt das nicht, dass der Anime großartig ist.
Ja. Ja.
Ey, Nick, ich hoffe, du hast dich heute gut angezogen. Du musst viel einstecken heute.
Hab ich. Ich habe sogar eine Krawatte.
Haben wir zufällig einen Box-Anime dabei?
Aber der Anime ist tatsächlich ein Nobody am Ende des Tages.
Ja.
Am wenigsten spielt etwas im Titel.
Yaku, wer zuletzt lacht am besten.
Genau, also eigentlich darf ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, mit dem, was ich mitgebracht habe.
Das sagt der Richtige, genau.
manchmal tut man halt ins falsche Nähkästchen greifen. Ich habe mitgebracht einen Quitting Hearing. Und ja.
Die Droge. Drogen sind schlecht, Leute.
Also das wäre sogar, glaube ich, interessanter als ein Plot, als den wir jetzt haben bei dem.
Können wir vielleicht auch einfach irgendwie am Quitting EMT Squared und Studio Silverlink machen? Ich möchte kein Anime mehr von diesen Studios sehen nach heute. Das ist mein voller Ernst. Chris, bitte. Ja. Dein Gastpick muss uns retten.
Ja, ich habe euch quasi etwas Erhabenes mitgebracht, mit Niveau. Und zwar ein Sportanime, man könnte meinen, ich bin Shin heute.
Oder du bist schon 60.
Oder ich bin 60 und zwar bringe ich euch ein Golf-Anime mit, der sogar eventuell gar nicht mal so kacke ist, und zwar Birdie Wing.
Ja, nice. Ich freue mich wirklich sehr auf den Talk, um herauszufinden, warum, also was du mit Golf anfangen kannst. Weil wir wissen alle, Golf ist ein Sport, für alte Leute.
Oder
und
reiche.
Und für reiche Leute. Und das stimmt, das trifft auf uns vier alle nicht zu.
Ich bin 30, natürlich bin ich alt.
Und reich.
Ich würde schon sagen, der erste Part stimmt mit bald schon auf uns zu wahrscheinlich. Aber.
Was denn? Der Chris ist reich an Erfahrung.
Ja, das ja.
Das ist komplett richtig. Hilft uns vielleicht auch, mein Anime später nochmal auseinanderzunehmen. Ich habe nämlich Spy Family mitgebracht. Basiert auf diesem Manga, den mittlerweile halt alle kennt, hier in der Ost-West-Konflikt-Agenten und so. Wird bestimmt geil. Ich weiß noch, im Vorfeld, als er angekündigt worden ist, wurde er quasi angekündigt, hey, den machen Studio WIT, also das Attack on Titan Studio, und CloverWorks, das Studio hinter Promised Neverland und One Egg Priority und sowas. Und alle halt so, wenn dieser Anime nicht mindestens großartig wird, dann ist er eine totale Enttäuschung. Klären wir später. Jetzt kommen wir zuletzt gesehen. Hat wer was mitgebracht?
Ich habe jetzt zwar nichts zuletzt geschaut, so wirklich zu Ende oder viel, aber ich habe mir neue Spiele besorgt und angefangen zu spielen. Und zwar das großberüchtigte Elden Ring. Kennt vielleicht schon ein paar, hat man vielleicht mal hier gehört irgendwo. Irgendwie auf irgendwelchen Foren irgendwo ganz hinten im Regal stehen. Aber falls die Leute es noch nicht kennen.
Oh, warte mal, das hat doch bei Steam irgendwie, ist doch eines der meistgespielten Spiele gerade.
Ja, ich glaube, es gab ein paar gute Reviews, gab es da vielleicht mal oder so. Ich glaube, so 12 Kopien haben sich verkauft insgesamt mittlerweile. Also ist nicht schlecht, von den Verkaufszahlen her. Aber ja, falls die Leute, die es noch nicht kennen, ist das Neue, will ich jetzt nicht sagen, ist schon fast 2 Monate alt. Halt ein Game von From Software.
Haben die nicht Dark Souls gemacht?
Ja, Dark Souls, Bloodborne. Ist halt, kommt auch in dieselbe Linie von der Thematik von dem Game her. Gibt ein paar neue Sachen. Gibt zum Beispiel ein Pferd, auf dem du reiten kannst und vom Pferd aus angreifen kannst und so weiter. Ist ganz cool gemacht. Aber der große Wendepunkt, was halt es noch nicht bei Dark Souls gab oder bei anderen Souls-Games von From Software, ist halt, dass es tatsächlich eine Open World ist. Weil davor waren ja die ganzen Souls-Games immer so linear, wo du halt immer quasi von einem Ort zum nächsten gehst und an einem Boss nach dem anderen kämpfen musst. Und hier ist halt Open World. Also ich habe jetzt nicht allzu viel gespielt, vielleicht so 10 Stunden oder so. Und bin noch nicht so weit bei der Hauptstory. Ich habe viel mich gekümmert um die Welt generell. Und da ist halt, gehst halt von einem Gebiet zum anderen und plötzlich kannst du halt nichts mehr umhauen dort. Und denkst dir so, okay, ja, eventuell bin ich noch ein bisschen underleveled dafür. Und das macht es aber, finde ich, auch super interessant für Leute wie mich zum Beispiel. Ich bin jemand, der, sagen wir mal, sehr schnell frustriert ist von Dark Souls Games und das ein oder andere Mal auch das Game, ja, sagen wir mal, ein bisschen wütend dann geschlossen hat und für mehrere Tage, Wochen nicht mehr angefasst hat. Was halt bei Elden Ring super gemacht ist, weil du einfach sagen kannst, okay, ich gehe einfach von dem Gebiet weg und gehe halt ins nächste Gebiet oder tu mich irgendwo anders umschauen, bis ich halt stärker bin. Und es hat ein bisschen Abwechslung. Und ich glaube, es ist auch sehr einsteigerfreundlich, wenn man sagen wir mal, das jetzt als erstes Dark Souls-Game spielen würde.
Es ist eigentlich immer noch so, dass die Bossmonster immer noch so groß sind, also dass die so 7-mal höher sind als du?
Also die meisten Bosse, die ich quasi bis jetzt gesehen habe, die sind schon, ja nicht unbedingt, ja, teilweise schon größer als man selbst, aber nicht alle, es gibt auch welche, die sind auch kleiner wie du, die haben halt alle ihre verschiedenen Schwächen und Stärken und ja, also erstmal bekommt man immer auf die Fresse von dem, bis man halt lernt, wie diese Boss halt funktionieren. Das ist halt der Punkt halt bei ziemlich allen Dark Souls Games. Aber ja, also vom Visuellen her sind die halt alle schon sehr prächtig. Also sie sind auch sehr einzigartig in dem Sinne. Du kannst jetzt nicht irgendwie, mir würde jetzt nicht einfallen, irgendeinen Boss zu verwechseln mit einem anderen. Also da geben sie sich schon Mühe, die Bosse so zu gestalten, dass die halt auch in Erinnerung bleiben. Mhm. Auch weil man vielleicht 100-mal schiebt dabei und ja.
Das sind alles so groteske Mythologiewesen, Fabel-Yokai-Dinger, oder?
Ja, es hat auch so ein bisschen Berserk-Vibe. Man muss auch sagen, From Software tut auch sehr viel sehr viel Hommage an Berserk, der Manga, da geben. Du kannst auch zum Beispiel dort auch das Great Sword von.
Oh, von Ganz, ja.
Ja, von Ganz immer finden. Auch nicht nur in Elden Ring, auch in anderen Souls-Teilen. Also, denen gefällt der Manga schon sehr und auch die Welt kommt dem auch sehr nahe vom Berserk.
Das passt sich voll gut. Habe ich ja schon erzählt, dass ich gerade total auf so einem Trip bin. Vom halben Jahr oder so habe ich mal die Heike-Story geguckt. Falls ihr euch erinnert, das ist dieser Anime, von Naoko Yamada, der ehemaligen Kyoto Animation Regisseurin, die dann bei Studio Science Salo, dem Ado-Studio da von Masaki Yuasa, so ein Anime über das alte Japan gemacht hat. Und da war diese erste Szene, wo der Vater, ist anscheinend blind, von so einem Mädel, was auf so einer Biwa spielen kann, quasi kaputt gehackt wird, so von der Samurai-Polizei, weil die Tochter wie gesagt hat, ey Papa, das ist voll unfair, dass sie den Mann da einfach umgebracht haben, der hat gar nichts getan und so. Und dann wird der Vater halt auch dafür umgebracht und sowas. Und irgendwie seitdem habe ich mega Bock auf so altes japanisches historisches Setting und habe mir jetzt quasi Blade of the Immortal geschnappt. Und ganz schnell die Geschichte. Es geht quasi um Manji. Das ist Manji, also man nennt ihn einfach nur so, weil der quasi so mit so einer Kutte rumläuft, wo hinten so ein Swastika, so ein Hakenkreuz drauf ist. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, dass es in Asien halt eine tief religiöse Bedeutung hat und irgendwie nichts mit dem ganzen NS-Zeit zu tun hat. Mhm. Der auf jeden Fall leidet quasi an so einem Blutwürmerfluch, die quasi, wenn er quasi irgendwie in Kämpfen zerhackt wird, dafür sorgt, dass seine Haut regeneriert und seine Körperteile wieder zusammenwachsen und so weiter. Und der trifft quasi auf ein Mädchen, Rin, dessen Eltern quasi so ein Dojo hatten und quasi so, der Vater hat dieses Dojo, diese Schule übernommen, quasi von dem vorherigen Meister. Und der andere, der quasi zur Auswahl stand, das zu übernehmen, war halt total frustriert, weil er dachte, er ist eigentlich der Bessere, aber jetzt kriegt halt sein Sohn die Schule. Das ist total unfair. Und ist deswegen auf so eine Rache zugegangen und hat halt deswegen die Eltern von diesem Mädchen getötet. Und jetzt will dieses Mädchen halt auch wiederum Rache an dem Typen. Ihr merkt, ganz typische Samurai-Story. ich glaube, der hier am meisten noch mit Samurai-Stories anfangen kann in der Runde, ist Chris.
Ja, ich zum Beispiel riesiger Fan von Vagabond. Ich habe gehört, eventuell wird das nochmal auf diesem Channel irgendwann mal thematisiert, aber ich bin ja generell ein großer Manga-Freund, wie ja viele wissen.
Hast du Blade of the Immortal gelesen? Hast du Blade of the Immortal gelesen?
Ja, ich habe noch Band 2 gedroppt.
Also hat er dir nicht so sehr gefallen wie mir?
Nee, aber ich würde ihm, wenn ich ihn irgendwie mal, zum Beispiel, wenn du mir mal deine Bände ausleihen würdest, noch mal eine Chance geben. Es ist halt auch fast 10 Jahre her. Vielleicht war ich damals einfach viel zu geblendet oder hatte gerade keine Lust auf sowas.
War das einer deiner ersten Manga zufällig?
Nee, bei weitem echt? Nicht.
Weil eigentlich, wenn du mich diesen einen Punkt machen lässt, ja? dieser Mangaka, der zeichnet doch so viel mit Bleistift und quasi über den, wie sehr der den Bleistift so andrückt, macht er damit quasi Kontraste, weil er dann dick, so quasi hellere oder dunklere Bleistiftlinien hat. Diese Blutwürmer sind ja eigentlich nur ein Plot-Device, damit die Kämpfe noch brutaler werden können, wo die sich gegenseitig irgendwie Zeugs abhacken und so. Das ist doch eigentlich genau was für dich, oder?
Eigentlich schon. Und wie gesagt, ich bin auch großer Vagabond-Fan zum Beispiel.
Ich finde ihn einfach so unheimlich inspirierend. Auch die Hintergründe in so ganz normalen Slice-of-Life-Szenen, wo irgendwie zigtausend Gegenstände irgendwie in Regalen liegen. Also es wirkt halt wirklich wie eine sehr, sehr glaubhafte Welt dadurch. Im Gegensatz zu den Isekai-Anime, über die wir heute reden. Ja, ich bin ein bisschen salty.
Hey! Und, eine kurze Frage noch zu dem Racheplot quasi. Zieht sich das quasi über die, ich weiß jetzt nicht, wie viel du davon jetzt gelesen hast, aber zieht es sich jetzt über die komplette Story durch, dass es immer so eine Rachegeschichte ist, oder endet es irgendwann und die Charaktere haben dann andere Ziele und andere Gefahren oder was auch immer sie sich stellen müssen?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Oh. Ich habe gerade den ersten Doppelband gelesen, von 15. Bislang ist es auf jeden Fall so, dass diese Kämpfe irgendwie alle auch eine Begründung haben. Ich weiß, da ist zum Beispiel so ein Kapitel, wo dann Manji und Rin quasi durch so ein Dorf laufen und dann zufällig bei einem Schwert spielt, wo sie quasi ihre Rüstung gerade reparieren lassen, beziehungsweise eher Manjis Rüstung, quasi von einem anderen Kunden das Schwert sehen. Das ist zufälligerweise das Schwert, was im Dojo von Rins Eltern immer war. Und das haben halt bei diesem Angriff, hat diese Schule von diesem Aspiranten, hat es quasi einer von seinen Schülern quasi mitgenommen. Und jetzt will Rin das unbedingt wieder haben. Und deswegen kämpfen die halt quasi, um dieses Schwert, was so einen hohen emotionalen Wert für sie hat, zurückzubekommen und sowas.
Okay. Ja. Bei solchen Geschichten muss man, wenn ich immer ein bisschen aufpassen, oder was heißt aufpassen, also halt als Leser achte ich auf sowas immer ein bisschen, ob dann auch die Bösewichte oder quasi die Antagonisten in dem Fall einfach halt nur böse sind, weil sie böse sind, oder ob sie halt auch irgendwie eine Backstory haben, sei es irgendwie, die sind gierig oder was auch immer, oder wollen einfach nur schnell Geld machen und Sachen verkaufen und deswegen stehlen sie oder sowas. Entweder, ob es halt etwas Simples ist oder ob es eine tiefgründigere Bedeutung hat. Und wenn es halt eine Rachegeschichte ist, finde ich, dass sie das gut hin und her spielen, wenn es halt von beiden Seiten irgendwie, ja, sagen wir mal, ja, wie soll ich das erklären, halt einen realistischen Grund gibt, warum beide Seiten gegeneinander kämpfen.
Bin ich total bei dir. Das macht diese Manga, glaube ich, unheimlich großartig.
Oh, okay. Weißt du, wie lang, also seit wann der Manga schon gemacht wird oder wie viele Bände der mittlerweile hat?
Soweit ich weiß, ist der irgendwann in den 90ern gestartet und endete dann irgendwann so in den frühen 10er Jahren.
Ja, genau.
Das ist ja sogar noch besser, wenn der schon abgeschlossen ist. Also hat er auch eine geschlossene Geschichte, wir gehen mal von aus.
Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht weiter Zeit damit. Wir gehen ein Stück weiter. Unser erster Anime für heute ist bei Favelli. Ich stelle ganz, ganz kurz vor. Hat quasi zwei Cores, also so zwei Parts, also irgendwie sowas so 23, 24, 25, 26 Folgen. Adaptiert von einem Manga, der bei uns hier bei Kase erscheint. Läuft bei Crunchyroll im Simulcast und ist, wie gesagt, von den Studios Wit Studio und Cloverworks. Und es geht quasi um den Geheimagenten Twilight, und er wird auch so dargestellt als der beste Geheimagent von Vestalis. Der hat natürlich auch so eine extremst platte Vergangenheit, wo er dann quasi als Kind viel geweint hat und jetzt will, dass niemand mehr nach ihm weinen muss und so weiter. Kurzum, er ist richtig schlecht eigentlich im Umgang, so im so zwischenmenschlichen Umgang mit anderen Menschen, kriegt halt jetzt quasi so eine Mission, wo er sich bei einem wichtigen, weiß gar nicht, wichtigen Mann der Gesellschaft, irgendwie so diesem Schulleiter halt einschleimen muss. Und der zeigt sich quasi nur auf diesem Treffen der Top-Schüler seiner Schule. Und deswegen muss er jetzt quasi ein Kind adoptieren, die zufälligerweise auch noch telepathische Fähigkeiten hat. Und braucht halt auch noch eine Frau, weil er eine feile Familie machen muss, damit die Schule ihn quasi so akzeptiert. Und das überfordert ihn einfach übermäßig, obwohl er halt der krasseste Geheimagent eigentlich ist. So, und das ist im Prinzip so die Geschichte, oder? Schon.
Ja. Das ist das, was in der ersten Folge quasi passiert.
Ja.
Wie fand ich Idian?
Also, ich fand den echt cool. Also, ich mag ja Mafia-Filme und auch Serien. Ich muss aber sagen, mir hat schon echt gefallen, dass so dieses kleine Feature eingebaut wurde, dass halt die Kleine, also seine adoptierte Tochter, halt diesen Skill bekommen hat, Gedanken zu lesen und halt ganz am Anfang halt von einem Waisenhaus zum anderen halt überreicht wurde, weil sie halt, ja, sie ist 6 und
liest. Nee, halt nee, sie sagt, sie sei 6.
Okay.
Twilight unbedingt ein 6-jähriges Kind braucht.
Aber ganz ehrlich, Twilight, was für ein Name, ey.
Es kann halt nicht jeder so einen coolen Namen haben wie Art, ich weiß nicht, hab ich schnell
vergessen. Meteor.
Das war ein Disc gegenüber dem Anime, den Oleg mitgebracht hat, mehr dazu später.
Hey! Mann!
Ich lese den Manga übelst gerne. Aber
jetzt kommt's. Ey,
ich weiß auch, dass jeder diesen Anime abfeiert. Und ich verstehe auch, als der vorgestellt worden ist, ich verstehe halt auch, warum Wit Studio soll quasi diese krassen 3D-Action-Szenen machen, die auch mega flüssig sind und mega cool gemacht sind. Und Cloverworks soll quasi hier dieses Süße so um Anya reinbringen. Die haben ja einfach sehr viel Erfahrung drin, so irgendwie so pastellig coole Sachen zu machen. Aber allein, dass dieser Twilight halt so eine tiefe, düstere Stimme hat. Und immer wenn der, ich weiß nicht, ob dir das auch gefallen ist, immer wenn der quasi in inneren Monologen spricht, kommt kein Soundtrack und so. Und dadurch wirkt dieser Anime so ultra ernst. Und ich weiß nicht, irgendwie dieser Charme von dieser kleinen Anya, das ist für mich so der Haupt-Selling-Point von dem Manga, der kommt gar nicht rüber, dadurch, dass du halt irgendwie keinen Soundtrack hast, dass seine Stimme so mega düster ist und emotionslos.
Das tatsächlich würde ich nicht sagen. Also für mich ist Anya auch, also erstmal für alle Leute, die es nicht wissen, ich habe den Manga zu 0,0% gelesen.
Ist okay.
Ich habe also, meine Meinung basiert jetzt nur auf dem Anime Folge 1. Und ich finde, Anya ist einfach der Eyecatcher des Anime. Also, Twilight ist für mich einfach da.
Ein Plot-Device, um Anyas Charme zu verstärken.
Ja, also, Anya hat halt, ich habe geschrieben, sie ist wie ein Katzenbaby. Sie ist unschuldig, unbeholfen und versucht alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Plus, dass sie noch einen Schaden, also einen psychischen Schaden schon hat, dass sie immer wieder weitergereicht wurde, da sie ja diese Gedanken, also Telepathie, ich will immer Telekinese sagen, Telepathie besitzt, beziehungsweise kann. Ja. Und dadurch versucht sie immer, alles richtig zu machen und liest permanent seine Gedanken so nach dem Motto, wenn ich weiß, was er denkt, kann ich alles zu seiner Zufriedenheit machen. Und dann hat sie auch immer diesen Hundewelpenblick, beziehungsweise diese riesigen Katzenaugen, guckt ihn an und dann sprühen immer so ein paar Sparkles um sie herum. Und auch wenn er den Plot vorantreibt, ist sie einfach der Eyecatcher für alle und trägt die Geschichte so ein bisschen. Und das macht mir persönlich sehr viel Spaß.
Ja, sie reagiert halt so ganz cool drauf, dass egal, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Eis haben möchte oder er gerade denkt, ja, hey, boah, ich kann vielleicht mit der doch nichts anfangen. Ich glaube, ich muss sie abschieben. Weg mit der. Und sie reagiert dann sofort drauf, scheiße, ich muss jetzt was machen, weil ich habe jetzt den Skill, aber ich kann es ihm noch nicht sagen, weil dann verliere ich ja meinen Heimvorteil in dem Bereich. Das finde ich schon ganz geil, also dass man so als...
Sie, ja, genau, sie ist irgendwie 4 oder 5 Jahre alt.
Also genau,
sie versteht
genau.
halt diese Gedanken genau, der Erwachsenen genau. halt nicht. Und reagiert genau. halt irgendwie so darauf, wie sie sie versteht und so. Und das ist halt nicht richtig einfach.
Aber das Geile ist dabei, das wird ja gut verkauft. Das wird ja... Du als Zuschauer, du guckst es dir an und du siehst, wie sie halt handelt und kaufst es ihr einfach nur zu 100% ab.
Ohne Witz, für mich, diese komplette Immersion funktioniert bei mir nicht. Ich muss mir die ganze Zeit diese erwachsene Synchronsprecherin vorstellen, wie die versucht, gezwungen wie eine Zweijährige zu klingen. Also, ich verstehe halt ja auch grob Japanisch und es sind halt wirklich sehr, sehr simple Sätze, wie halt ein 2-3-Jähriger das halt so formulieren würde. Aber ich weiß halt auch noch im Manga und im ersten Folge hat man es ja auch schon zum Teil gesehen, dass halt zum Teil halt echt noch komplexe Sätze kommen. Und dann ist dieser Kontrast irgendwie so riesig. Sie spricht wie eine 2-3-Jährige, aber dann kommen irgendwie diese komplexen Gedanken, die sie halt irgendwie so hat.
Aber ich fand eine Szene einfach so grandios, weil sie verlässt sich ja zu 100% auf diese Fähigkeit und dann macht sie einfach diesen Test in der Schule und denkt sich so, wenn ich was nicht weiß, dann kann ich ja die Gedanken anderer Kinder lesen und alle Kinder um sie herum paniken so und sie so, ich bin so doomed, das siehst du ihr so an und ich fand das, ich musste nicht echt lachen, also diese Szene ich, wie sie einfach aus dieser Fähigkeit nochmal so einen kleinen Gag rausgeholt haben.
Eine Kleinigkeit, die ich noch da dranhängen möchte, ist nicht unbedingt zu Anya, ich stimme da allen zu, aber ich hab ein bisschen, auch finde ich, den Protagonisten Twilight hier ein bisschen jetzt irgendwie im Schatten stehen lassen, finde ich, weil ich finde den super cool dargestellt und umgesetzt. Erinnert mich auch ein bisschen an Yakuza Goes Houseman, weil es ist halt allein schon die erste Szene, wo er halt seine Mission bekommt und halt in diese Stadt ankommt und sich dieses Wono anschaut, in die er sich vermietet oder kauft, was auch immer.
Oh.
Da sieht man ja, wie er dann jede Ecke da durchsucht, ganz casual-mäßig und nach einem Wanzen oder irgendwas sowas sucht, weil er halt immer noch innerlich ein Spion ist und auch die ganzen alltäglichen Sachen, auch wenn er mit Anya einkaufen geht. Ja, stimmt.
Er sagt doch auch dann zu dem Vermieter, als er so fragt, so, hey, hast du eine Tochter oder einen Sohn? Meint er ja so, überlege ich mir später noch.
Ja.
Genau. Boah, der war gut. Der war wirklich gut.
Er ist halt komplett in seiner Mission drin und halt, beziehungsweise wurde ja auch dargestellt, dass er halt keine sozialen Bindungen und so weiter ja eingeht seit Jahren, seit er diesen Job da macht, den er da macht als Spion, weil das halt seine Mission halt nichts bringt. Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, macht er ja auch Missionen, wo er sich halt mit anderen Leuten trifft und halt zum Beispiel mit seine allererste Mission, die wir jetzt im Anime sehen, war ja, dass er mit jemandem zusammen sein musste und irgendwie da an Informationen rankommen musste von ihrem Vater. Anscheinend hat er es ja geschafft, jemanden davon zu überzeugen, mit ihm auszugehen. Also so schlecht kann er ja nicht in dem Feld sein, aber auf der anderen Seite, wenn es halt dann um unseren Plot geht mit Anya, der versagt er halt komplett, weil es halt plötzlich um ein Kind geht, was er halt noch nie gemacht hat. finde ich super cool, die Dynamik.
Twilight ist cool und passt super in das Setting. Das wollte ich nie in Frage stellen. Aber diesen cooler Typ, kann coole Dinge, ist super smart und ist mega krass trainiert. Das gab es halt schon gefühlt eine Trilliarde mal.
darf ich einen Anime nennen?
Ja.
Der ist auch lustigerweise von Cloverworks. Das kam mir gerade, als Jaco drüber geredet. Erinnert ihr euch noch an diesen The Millionaire Detective? Fugukeichi oder so?
Irgendwie so, ja.
Der sieht, also der Lloyd sieht ja fast auch genauso aus wie der Millionaire Detective. Der hat ja auch so blonde Haare und sowas, Anzug, bla. Nee, cool Idee.
Deshalb, für mich ist halt die Kombination vor allem mit Anya und dann anscheinend auch noch der Mutter ab Folge 2, ist einfach Anya der USP für mich und deswegen habe ich versucht, sie in den Vordergrund meiner Begründung zu rücken, warum ich den gut finde. Aber wie gesagt, Twilight hat es auch faustdick hinter den Ohren und dass er einfach so unbeholfen ist, weil er Kinder nicht nachvollziehen kann, weil Kinder keiner Art von Logik folgen, deswegen ist er einfach total überfordert.
Ja. Ich habe auch am Anfang, habe ich auch erstmal, weil mein Lieblingsmafia Serie ist ja, da weiß Dimula Bescheid, 91 Days, genau.
Meine auch.
Ja, und ich habe mir den angeschaut, aber ich darf keinen Vergleich darüber ziehen. Das ist.
Ja, das ist eine komplett andere Prämisse.
Also prinzipiell, also selbst im Manga ist es halt auch noch viel, viel komischer, finde ich, und alles viel süßer. Also zum Beispiel diese Szene, wenn ihr euch erinnert, wo Anya ganz am Schluss neben Lloyd sich einfach zum Schlafen liegt, nachdem sie die Post reingeholt hat, weil er so ultra
erschöpft ist. Auf der Couch.
So. Ja, genau. Mhm. Und im Anime sind halt quasi so Shoujo-Rasterfolien so drumherum, dass es halt so ultra süß wirkt und sowas. Und hier hast du halt einfach nur so seine mega tiefe, düstere Stimme, emotionslose Stimme. Ich weiß, ich komme damit gar nicht klar.
Okay.
Ja, das ist vielleicht ein Problem von, wenn man halt den Manga gelesen hat,
das kann
dass man halt ein gewisses Bild hat von ich meine, ich bin mir sicher, du hast den, ich weiß nicht, ob du den aktuell ongoing liest oder so, wenn die Sachen rauskommen. Oder, schon etwas länger her ist, aber ja, ist halt dann immer so ein bisschen so, du hast halt schon eine eigene Meinung von den Szenen, die es halt schon gab im Manga, deswegen wird das halt nie eins in eins übereinstimmen mit dem Anime. Weil ich habe den Manga halt schon etwas länger gelesen, also schon etwas länger her. Sprich, ich bin da nicht mehr so verbunden. Also ich kann mich ja teilweise auch an die Szenen vom Manga nicht mehr wirklich erinnern, weil es einfach schon etwas her ist. Deswegen habe ich da nicht das Problem mit, aber ich verstehe schon ein bisschen, was du meinst, ja.
Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung.
Ja.
Und ich fange direkt ein. Shame on you, dass keiner über den Soundtrack geredet hat. Der ist nämlich absolut großartig. Also, ich weiß, in diesen ganzen Familienmomenten zum Beispiel kommt so ganz stille Gitarre, so ein bisschen so Geige fürs Volumen und ganz langsames, feines Pianospiel und so. Und dann gibt es in diesen Action-Szenen das eher so Jazz-EDM-Soundtrack und so. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich gebe dem trotzdem immer noch eine 7,5, obwohl ich, wie gesagt, auf die Synchronsprecher überhaupt nicht klarkomme.
Okay, cool. Dann das Nächste, ich bin ja quasi das Sequel zu deiner Meinung. Das Sequel ist ja immer besser. 8 von 10.
Du bist quasi Matrix 2.
Ja, ich bin quasi Matrix. nee, es ist einfach so, ich finde ihn einfach rundum gelungen. Es ist kein Meisterwerk bis dato, aber er hat Spaß gemacht und ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich mir wieder ein Crunchyroll-Abo zulege, ist der bei Crunchyroll, ja, ne?
Ja.
Auch als Simultan. Ist ja eigentlich auch völlig egal mittlerweile.
Oh vielleicht mit dem deutschen Dub finde ich ihn vielleicht besser.
Werde ich ihn mir auf jeden Fall reinziehen, neben den 20 anderen Animes, die ich noch auf der Liste habe.
Jaco, was sagst du?
Ich glaube, heute ist ein komischer Tag, wo ich wirklich mal ein Anime besser bewerte als du, aber meine Begründung noch, was wir auch noch nicht erwähnt haben, worauf ich halt sehr viel Wert lege und ich versuche da jetzt auch die Story von dem Manga auszublenden, aber die Art und Weise, wie der Anime in der ersten Folge vorangegangen ist, du hast halt quasi einen Einstieg, du hast einen Höhepunkt, du hast quasi einen Abgang und du hast halt diesen Catch für die nächste Folge, weil wir haben ja die Frau noch nicht kennengelernt, wo die am Ende der ersten Folge ja noch quasi dem Zuschauer näher gebracht, seine Frau braucht. Super dargestellt, also das ist eine komplette runde Folge. So müsste eigentlich so ziemlich alle Animes müssten eigentlich so starten. Und wenn sie nicht so starten,
dann heißen sie The Greatest Demon Lord.
Ja, genau, dann sehen wir gleich, was passiert danach.
Alter, fange ich jetzt damit an? Wir waren
ja, noch nicht am Ende. Meine Note 8 und 10.
Alec, was ist deine Note?
Ich muss sagen, Anya und Twilight haben mich wirklich begeistert. Also es hat mir wirklich Fun gemacht, das mir anzuschauen. Und ich glaube, Anya wird auch wirklich so die Zugperson sein bei dem Anime, die den auf jeden Fall in der Geschichte weiterziehen wird. Und da er immer ja nur alleine gearbeitet hat, wird sie auf jeden Fall, nennen wir es mal, seine Lebenswelt in der Spionage upgraden und ihm auf jeden Fall ein paar, naja, Schwierigkeiten halt stellen. Aber ich glaube, er wird auch mit Anya auch, wenn er halt, also das ist jetzt meine Vermutung, wird auf jeden Fall die Anya ihr Geheimnis an ihn verraten, wo er dann das Potenzial daraus sehen kann, dass er dann wegen diesem Informationskrieg alles genau, alles und, rausziehen
und
wird.
Und 5 Kapitel später endet der Manga, weil die Prämisse dann nicht mehr funktioniert. GG, so ist was ist deine Note?
ich gebe den genau wie Yaku 8 von 10.
Dann haben wir im Durchschnitt eine 7,875.
Ist das der bestbewerteste, glaube ich, jetzt erstmal?
Also,
das ist schon mal gut.
Also
gut,
ja, Anfang. Ja. Wahrscheinlich auch so ungefähr 4-mal so gut wie deiner bewertet.
Also ich muss sagen, von hier aus kannst du noch bergab gehen. Nur noch bergab. Aber okay. Apropos Strafe, was ist denn der nächste Anime?
Also die Strafe, die ich euch in dieser Woche auferlege, ist The Greatest Demon Lord is Reborn is Typical Nobody.
Ich will nochmal wieder betonen, Neji ist der Meinung, dass dieser Anime von allen Vieren, die er sich ausgesucht hat, der beste ist.
Und ihr wisst es. Ich habe meine Fangroup. Nur ihr seid die Kritiker, nicht ich. Aber wir kommen zu dem Anime. Der besteht aus 12 Episoden. Ist halt Isekai, ihr kennt mich. Und Harem und Fantasy ist auch noch mit dabei und kommt von Studio Silverlink und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Und zu der Beschreibung, ja, Dominik.
Tut mir leid, ich sehe halt gerade, wie Chris drüber nachdenkt, sich umzubringen.
End my suffer, ganz ehrlich. Aber mach ruhig weiter.
Ja, unser Dämonlord, Vavatos, hatte Langeweile und ihm, da er so mächtig ist, hat er gesehen gehabt, dass er eine Monotonie halt im Leben hat und hatte halt keinen Bock mehr drauf und er dachte sich, hey, wenn ich wiedergeboren werde, möchte ich aber eher nur mit dem Bruchteil meiner Kraft halt wiedergeboren werden, damit die Leute ja eine Chance gegen mich haben, weil er auf jeden Fall gegen andere Gegner halt ganz gerne kämpft. Und wurde halt dann auch in einer ganz normalen Bauernfamilie halt reinkarniert. Das kennt ihr ja alle. Und trifft auch auf seine Freundin, die er später kennenlernt und auch, wie sagen wir es mal, Paparazzi-mäßig schon verfolgt, die Irena. Und möchte unbedingt Freunde finden, weil es ihm halt total schwerfällt. Weil wenn man halt, ne, wenn man ein König ist, hat man leider nicht mehr so viele Freunde und versinkt halt eher in der Einsamkeit und versucht halt sein Allerbestes halt irgendwie eine Freundschaft aufzubauen und das gelingt ihm auch am Ende, dass er dann Irena halt verfolgt, als sie von den, das ist so ein typischer, wie eine Sahnekirsche, von Goblins immer ein Charakter halt beglückt wird und natürlich der Hauptcharakter da vorbeikommt und witzigerweise er sie nicht diesmal rettet, sondern sie einen, sagen wir mal, einen Wutanfall bekommt oder einen Gefühlsanfall und dann alle Monster killt und dann der Hauptboss dann flieht und unser Hauptcharakter sagt, genau, unser Hauptcharakter sagt, okay, nee, ich lasse sie nicht fliehen, aber hey, wir haben jetzt eine Gemeinsamkeit, wir können gemeinsam gerne Zauberkräfte auf jeden Fall einmal upgraden lassen, Sprüche neu lernen, Freunde werden und danach gehen wir beide zur Akademie. Was sagt ihr dazu?
Du hast mich gerade den ganzen Schmerz dieser einen Folge nochmal durchleben lassen. Ich hasse dich dafür.
Alles gut.
Ich muss auch die Beschreibung so ein bisschen korrigieren. Eigentlich ganz, ganz wichtig ist zu sagen, dass er eigentlich nur ein dämlicher Edgelord ist, der halt die ganze Zeit so sagt, so, mimimi, ja, keiner redet ja mit mir, die anderen sind voll gemein, alles nur, weil ich so stark bin. Und dann kommt diese Tochter und die sagt so, mimimi, du willst, ich habe zwar keine Freunde und das stört mich, aber du willst mein Freund sein, was weißt du schon über mich, das Leben ist doch sowieso total langweilig.
Und warum hast du mich eigentlich gerettet? Ich wollte doch sterben hier.
Weißt du, und das war der Moment.
Ja gut, das waren jetzt die Vorwürfe. Also jetzt könnt ihr loslegen. Ich
keinen Bock hatte mehr.
Um einfach darauf aufzugreifen, was ich vorhin gerade eben gesagt habe zum Thema, wie man halt die erste Folge eines Animes mal starten sollte, sehen wir hier, was man alles falsch machen kann.
Ich, ganz ehrlich, man muss das eigentlich auch gar nicht auseinandernehmen. Also ich habe einfach, also wenn man versucht zu zählen, wie viele von diesen Figuren, die wir sehen, haben einen ernsthaften Charakter. Also wir haben zum Beispiel den Vater von dieser Elfentochter. Seine Eigenschaft ist, dass er eine Tochter hat. Dann haben wir die Eltern von Art Meteor. Ihre Eigenschaft ist, dass sie ihn zum Sohn haben. Das war's. So funktioniert die Charakterisierung in diesem
Anime.
Ja,
aber
Manga.
Es ist einfach und logisch.
Diesem Anime. Okay, ein bisschen eine kleine Verteidigung. Man muss nicht unbedingt jetzt bei jedem x-beliebigen Charakter eine Story oder sowas einbauen, aber es geht dann schon nur darum, wie man einen Charakter vorstellt.
Zwei wären schon ganz schön.
Ja, gut, um ein Gegenbeispiel zu sehen, kann ich dir jetzt sagen, hier, der Vater von der Tochter, der hatte eine Blume in der Hand und er scheint sehr liebevoll zu sein und sehr nett und so. Das ist seine Charakterschaft. Aber der Punkt ist, dass es halt schlecht dargestellt wurde und irgendwie sehr, ich möchte schon sagen, ja, ich möchte jetzt nicht cringe sagen, aber es ist halt sehr super schlicht und simpel und ich weiß gar nicht, wie die Light Novel geschrieben ist, dass sie das so übernommen haben. Also,
ja, aber ich muss sagen, wir haben irgendwie jetzt in der ersten Folge, ich hoffe, dass, also ich schaue mir jetzt die ersten 5 Folgen davon auf jeden Fall an, mir hat so ein bisschen
Zeitverschwendung. Zeitverschwendung.
Ja, deiner Meinung nach. Ich muss sagen, mir hat so ein bisschen der Gag gefehlt. Also irgendwie so,
was hey, du nicht sagst.
Nee, also es gab halt ganz normal, also ich fand das cool, dass er versucht hat, halt sich halt mit der Irene halt anzufreunden und das war ein bisschen lustig, alles drum dran. Aber es gab so keine so Plotwitz, die man halt so einfach nur so. Ja.
Er hat einfach nur einfach sehr mittelalterlich gesprochen und das fanden halt verständlicherweise Kinder in seinem Alter sehr, sehr abstoßend.
Natürlich.
Und dieser Gag, der wurde ja irgendwie in den ersten paar Minuten schon eingeführt. Und er wurde gnadenlos über die ganze Folge gezogen. Und als dann leider irgendwann bei der Irina angekommen ist und mit ihr quasi dasselbe abzieht, haben wir diesen Witz halt schon 10-mal gehört und ist halt einfach langweilig.
Aber die Kinder haben richtig reagiert, Dimbola, oder?
Ja, sie sind weggelaufen.
Ich finde, der Soundtrack hat richtig reagiert, indem er halt versucht hat, diese Schlechtigkeit mit richtig schlecht auffälliger Musik zu untermalen. Ich weiß, da war irgendwie so ein Kampf. Ich weiß nicht, ich glaube, gegen so einen riesigen Wolf. Und ich dachte mir halt so, ey, diese Musik, kommt die gerade aus Cyberpunk 2077? Und ohne Witz, das ist ein Satz, den du niemals sagen solltest bei einem Fantasy-Anime.
Ja, die haben, also man muss sagen, dass die Musik ist für mich persönlich das Beste am Anime gewesen, aber die
100%.
Ist echt kacke, weil die wird einfach inflationär überall reingebracht
und sie passt und auch null. Noch
unpassend. Es passt nie. Einmal habe ich kurz gedacht, okay, jetzt haben sie den Groot, nein, sie haben es ja verkackt. Und das ist einfach, sollte nicht passieren. Ich weiß nicht, ich habe mir so aufgeschrieben wie, das ist Jobless Reincarnation minus 2.
Minus 7.
Und es ist halt Goblin Slayer mit Magie in richtig schlecht. Obwohl, das klingt so, als wäre Goblin Slayer schlecht, ist er nicht, aber.
Ich hoffe die ganze Zeit einfach nur, wenn ich ihn komplett durchgezogen habe und wenn ich ihn loben werde, dann im nächsten Podcast, dann würde ich euch feiern. Ey.
To be honest, ich habe mich mit einer anderen Person noch über diesen Anime unterhalten.
Okay.
Und die Person meinte halt zu mir, hey, Folge 1 war schon ein großer Drop-Kandidat, aber ab Folge 2 fand ich es besser. Aber ja, also, ich meine, ist jetzt auch sehr, sehr viel Spielraum nach oben, wenn man halt, keine Ahnung, in dem Moment, wo er ihr nachsteht, kommt so eine Happy-Musik, dann rettet er dieses Mädchen, kommt so die ultra-heroische Heldenmusik, Dann rennt sie irgendwie vor ihm weg, kommt so eine Geigenmusik, als wäre gerade wer gestorben. Es ist halt wirklich schon schlecht. Und dann ab Folge 2 sollen sie sich auch noch in eine Magie-Akademie einschreiben.
Das ist, aber er ist halt übelst der Creep ihr gegenüber. Bei den anderen lässt das wenigstens irgendwann sein, aber ihr stellt er nach, spioniert ja quasi nach. Er läuft hinterher, das ist nicht romantisch, das ist ein Creep.
Genau, und dann Timeskip 6 Jahre lang und auf einmal liebt sie ihn.
Oder scheint auf jeden Fall zu mögen, sie sind Best Friends und sie sind
auf einmal. Das kommt ja später.
Ja, aber allein dadurch, dass du diesen Timeskip hast, du verstehst ja gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, damit sie ihn irgendwie mag. Das passiert das ja von einem Moment auf den anderen. Später. Es wird kein Flashback mehr geben. In die Zeit, wo er 10 ist.
Hoffentlich nicht. Also ich werde es eh nicht rausfinden. Also
to be honest, wäre besser als der Magie-Akademie-Arc, probably.
Also ist doch vielleicht gut, dass wir da kein Flashback auch haben und auch keinen bekommen werden, weil ich möchte gar nicht wissen, wie die das überhaupt umsetzen wollen, die Dialoge in dem Anime und die Chemie zwischen den Charakteren, also zwischen den verschiedenen Charakteren, die passt mir nicht meiner Meinung überhaupt nicht und ich weiß noch nicht, also das musste quasi so ein Timeskip geben, damit es auch ansatzweise Sinn macht, damit der Zuschauer sich selber irgendwie das da was zusammenreimt.
Damit du nochmal von vorne anfangen kannst, es nochmal probieren kannst.
Also auch in meinen Augen, keine Ahnung, ich finde auch die Charaktere in Folge 1 sollte man schon irgendwie zumindest versuchen, die Charaktere ansatzweise interessant zu machen. Natürlich kann man auch einen unbeliebten Protagonisten einführen in ein Anime und den haben und der kann auch irgendwie ein Arsch sein, was auch immer. Und es kann auch funktionieren. Aber wenn man das macht, da muss halt irgendwie noch was anderes da sein und andere Charaktere vielleicht.
Du lässt den halt nicht in den ersten 30 Sekunden darüber rumheulen, wie scheiße sein Leben ist.
Ja, und dann halt, und dann, wenn er ein neues Leben hat, irgendwie darauf, irgendwie kann alles nicht, ist halt uninteressant machen, ist halt, finde ich, das Problem. Und die anderen Charaktere retten das halt leider nicht.
Aber zwei Sachen will ich noch ansprechen. Erster Punkt.
Die generischen Animationen. Gescheite Action-Choreografien waren wohl aus. Stattdessen gab es Standbilder.
Deine Meinung, alles klar.
Das ist recht, also ich sag selten objektiv, aber das ist schon recht objektiv.
Nee, was wir behalten können jetzt bei dem Isekai ist auf jeden Fall, er hat mit seiner Kraft nicht komplett angegeben und das wurde auch in der ganzen Folge zwar umgesetzt, was er drauf hat, aber er hat es nicht präsentiert. Und in der ersten Folge, darum geht's. Das ist halt erstmal passiert. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt vergessen.
So. Oleg, ich weiß genau, was du mit Punkt 1 erreichen willst. Das klappt nicht. Das wird nicht klappen.
Dimbola hat gesagt, ich soll versuchen, es irgendwie zu verteidigen. Und ich suche gerade hier Punkte, um es irgendwie zu halten.
Du kannst dir schon mal eine Vorarbeit leisten, um den anderen Anime, der eventuell gleich noch kommen wird, schlecht zu reden. Das funktioniert so
nicht. Ja, aber ihr bereitet gerade einen Meteoriten gegen mich vor, der sowieso meine
Meteor ist auch der bescheuertste Name, selbst in der Anime-Welt, die du ein Kind geben kannst. ARD Meteor. Das klingt wie ein Final Fantasy Ultima Skill, Mann.
Es klingt wie ein Klassiksender vor ARD.
Ja, es ist wenn du so schrecklich.
Es gibt ja Deutschlandfunk Nova, ne?
Ja.
Und da gibt es Schwestersender quasi ARD Meteor.
Ja. Weil allein schon, weil Studio Silverlink Wiseman Grandchild gemacht hat und den ich da durch habe, muss ich leider die Ehre weiterführen und ich muss es leider
schon. Und was gibst du ihm?
Ich gebe ihm eine Durchschnittsnote von 5 von 10.
Krass. Ich glaube, das wird die beste Note.
Ich weiß, ist immer so.
Ich habe lange mit mir gehadert und ich kam ganz schnell auf das Ergebnis 1 von 10. Ich hätte mir auch gerne Minuspunkte gegeben, wenn ich ehrlich bin.
Jaku, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich kann ihm wirklich leider nichts Gutes abverlangen. Also in allen Bereichen hat er einfach halt in meinen Augen versagt. Also warum wenn Neji versucht, da irgendwas rauszukramen, wo er irgendwie gut ist oder was gut macht, hängt bei mir irgendwie nicht, bleibt nicht hängen. Also ich habe dem auch eine 1 von 10 gegeben. Der hat mich echt genervt. Also ich habe echt gedacht, bitte sei endlich zu Ende jetzt. Und ja.
Bei deinem Anime dachte ich das auch, danke.
den habe ich nicht besser bewertet. Ich gebe dem eine 3 von 10. Ich weiß nicht mal genau, warum.
Ich wette, der Anime hat jetzt gerade eine Durchschnittswertung von 2,5 von 10 und ist damit mindestens 0,5 Punkte mehr, als ich ihn eingeschätzt hätte im Schnitt.
Wenn irgendjemand dagegen wetten würde, hättest du jetzt was gewonnen. Hat aber niemand.
Schade. Aber vielleicht habe ich einen weiteren Anime gewonnen.
Darauf können wir uns einigen. Ich muss dich aber leider enttäuschen. Wir müssen erst über I'm Quitting Hearing reden.
Heroin. So.
Ich wollte schon sagen, wenn man sagt gewonnen, dann heißt es ja eigentlich, dass man ja was Gutes bekommt. Man hat etwas verdient. Aber mit I'm Quitting Hearing habe ich uns leider alle ein bisschen belastet, leider. Der wird auch 12 Folgen haben. Ist ein Action-Comedy-Adventure-Fantasy-Anime. Hat noch komischerweise den Genre-Tag Isekai, was aber ja, eigentlich kein Isekai ist. Also selbst die Leute, die diese Genre-Tags auf all ihren Seiten präsentieren, haben sich so wenig Mühe um den Anime gegeben und haben gedacht, ah, der ist bestimmt so schlecht und komm, es kann nur ein Isekai sein. Und dann haben sie einfach Isekai
genommen. Okay, hast mich erwischt. Ich bin schuld.
Und jetzt ist eine Light Novel-Adaption von Studio EMT Squared. Und den Simulcast gibt es bei Aniverse. Und ja, hacken wir mal die Beschreibung sehr schnell ab, damit wir halt zur Diskussion kommen. Es ist eine Fantasiewelt, wo es Dämonen gibt und Menschen und sie führen wie immer halt Krieg gegeneinander. Die Dämonen werden von den Menschen bezwungen aufgrund unseres Protagonisten, den Helden. Leider aber, aufgrund seinem erfolgreichen Bezwingen der Dämonen, geht das Gerücht um, dass er quasi so mächtig ist und die Leute plötzlich Angst vor ihm haben. Weil teilweise hat er auch, während er gegen andere Dämonen gekämpft hat, Sachen zerstört und die Leute wollten, dass er Sachen bezahlt, die er aber nicht gemacht hat. Und Leute haben angefangen, ihn zu hassen und ihn zu meiden. Genauso wie bei dem Anime davor.
Und zufälligerweise hat der Protagonist auch rote Augen.
Er fühlte sich von den Menschen im Stich gelassen. Selbst der König hat ihn von dem Königreich verbannt. Und was bleibt denn anderes übrig? Er geht zu der Dämonenarmee und bewirbt sich dort als etwas, halt, was auch immer sie halt brauchen. Weil er denkt, dass die einzigen, die ihn aufnehmen würden. Ja, so, vom Plot her und so weiter, beziehungsweise von der Beschreibung, gebe ich euch recht. Klingt nicht gut, aber
du hast gehofft, dass das so ein bisschen wird wie irgendwie das Miss Kuroitsu from the Monster Development Department da, ne? Oder wie Dungeon of Black Company oder sowas, ne?
Genau, genau. Weil ich habe davor, als ich die Sachen gepickt habe, habe ich eine andere Beschreibung gelesen. Und da wurde das auch ein bisschen thematisiert, dass quasi dass die Dämonen eine sehr schlechte Stellung haben momentan, weil sie den Krieg verloren haben und Sachen wieder aufbauen müssen. Und da klang es halt so, dass es wirklich so ein Anime wäre, wie von wegen, okay, das ist eine Fantasiewelt, also eine andere Welt halt, ein Fantasy-Setting, aber haben halt dort so, also unsere realweltlichen beruflichen
Verhältnisse.
Genau, also, und es gibt auch ein paar Szenen, wo das im Anime auch vorkommt. Als er sich bewirbt er sich da mit seiner Bewerbungsmappe, hat eine Präsentation und so weiter, schaut auch irgendwelche Kuchendiagramme, seine Stärken, was er alles verbessern könnte.
Er hat Excel verwendet, komm.
Ja, in einem Fantasy-Setting,
Also er hat schon so ein paar Sachen mündet auf, aber deutlich zu wenig. Ich habe deutlich mehr erwartet und es macht auch nicht besser, das fand ich eigentlich ganz witzig, dass die Orks, als sie die Burg aufbauen, Helme tragen, aufgrund von Sicherheit, also war schon witzig. Aber
alles Weitere, also sobald er dann in dieser Burg ist, also ich meine, wie werden die anderen Charaktere vorgestellt? In Rückblenden, während die an einem Tisch sitzen. Wie wird unserer MC quasi, es wird die ganze Zeit gesagt, dass er charakterschwach ist, während die an einem Tisch sitzen. Warum zeigt man nicht einfach mal, dass er charakterschwach ist, anstatt das 5-mal in einem Dialog zu sagen? Dann würde ich es vielleicht auch glauben.
Dumbula.
Weißt du, dann reden die über sowas wie Sozialleistung und Logistik an diesem komischen Kacktisch. Zeig doch einfach, wie dieser Ork da, keine Ahnung, wie dem Metallträger auf den Kopf fällt und Gott sei Dank hat er einen Helm auf oder sowas.
Ja. Und für mich war, als er an diesem Tisch saß, wie du es gesagt hast, Dumbula, war halt die ganze Folge war einfach nur eine Bewerbungsphase mit einer Begründung und einer kleinen Hintergrundgeschichte. Und was man jetzt daraus sieht, ist einfach nur, ja, Und selbst wenn er dann auch für die Dämonenseite dann kämpft, was sollen wir dann am Ende des Tages erwarten?
Also ich will dann auch einfach jemanden sehen, der irgendwie dann einfach nur so verrückt rumschreit oder so. Aber der ist halt einfach eine Kartoffel, die halt nichts tut.
Es gab auch keinen Aufreger oder sowas, der da gezeigt wurde, ne? Weil, dass er sich darüber aufregt, dass er so, nennen wir es mal, verraten würde. Wurde.
Ja. Halt, ne?
Also von dem ganzen Königshaus.
Der nimmt das alles so hin und so.
Genau, er nimmt das einfach so hin, so, ja, ich bin mächtig. Ja, ich habe euch alle geknallt. Ja, ich bewerbe mich jetzt bei euch. Weil ich habe keine Alternative gefunden, weil ich werde verstoßen, egal wo ich bin. Also so nüchtern, wie es halt da dargestellt wurde, hey, ganz ehrlich,
Also die interessanteste Szene war diese, wo diese Dämonenkönigin Echidna oder so, wo die quasi so sieht, wie ihre Dämonenvolk quasi so ein Dorf zerstört und sinnlos tötet und so, und dann halt so meinte, ey, ihr sollt das nur erobern und nicht sinnlos töten. Ich will, dass hier friedlich geherrscht wird über das Land und so. Weil da hat sie dann auf einmal Charakter bekommen durch ihre Taten. Während die ganzen anderen Charaktere einfach nur dumme RPG-Maker-Schablonen sind.
Genau.
Oh, hier ist der starke Typ. Er ist stark. Hier ist das Katzenmädchen. Sie ist ein bisschen dumm.
Hey, sie wurde niedergeschlagen und ihrem Stamm ist es halt so, sobald sie besiegt wurde, muss sie denjenigen heiraten. So, alles gut?
Ah, 100 Mal gesehen.
Ja. Ich verstehe tatsächlich euren Disput mit diesen Charakteren, aber für mich sind es einfach bewusst stereotypische, durchschnittliche Fantasy-Charaktere, wie du schon sagst.
Ja, aber dann musst du halt richtig geilen Humor machen.
Der Starke ist stark, der Assassine ist flink, aber schwach, die Magierin ist ohne Magie aufgeschmissen, aber der verpackt es für mich zumindest so, dass er einfach eine Parodie auf so einen normalen Fantasy-Isekai sein möchte und der Hauptcharakter hat einfach, du sagst ja, also Nimbo hat ja gesagt, er möchte, dass gezeigt wird, dass er keinen Charakter hat. Ich finde, durch seine Handlung, dass er halt sich nicht aufregt, dass er halt nicht sagt, Leute, ich gehöre zu euch, ich habe das für euch gemacht, warum verstoßt ihr mich? Dass er das einfach so hinnimmt, das ist der Beweis für seine Charakterschwäche. Keiner von den Dämonen hätte das so, also von den Generälen zumindest, hätte das so hingenommen. Und das ist für mich einfach so, das ist einfach eine Parodie auf dem Fantasy-Isekai und der Hauptcharakter hat einen einzigen wirklich Go-To-Point, was er haben, erreichen möchte. Und zwar, warum ist die dumme Dämonenkönigin, dumm weiß ich nicht, warum hat Dämonenlordin Echidna gesagt, nicht töten, wir wollen friedlich herrschen. Ne? Dieser Get-Off-Point, ich gette ihn nicht so wirklich, warum er unbedingt das wissen möchte und deswegen beitritt.
Ja, aber die Frage ist jetzt, meinst du, der wird es jetzt in diesen 12 Folgen schaffen, dass er diese, nennen wir es mal, Charakterschwäche halt besiegt oder besser wird?
Und dann plötzlich Kirito ist.
Natürlich, aber dann hat er zwei Schwerter, hat er nur eins.
Ich glaube nicht, dass der Anime sich so ernst nimmt, dass er wirklich eine große Rolle spielt. Es wäre besser, wenn er sich noch weniger ernst nehmen würde, als er jetzt schon nimmt. Das wäre, glaube ich, also wenn sie viel mehr auf Comedy gehen würden, wäre es deutlich angenehmer auch zu schauen. Allein schon, was ich auch schon angesprochen habe, die Szene, wo die Charaktere vorgestellt werden. Ich habe, glaube ich, noch nie eine langweiligere Charakterbeschreibung von Charakteren gesehen. Und ich habe halt gewusst, okay, nach dem zweiten Charakter, da kommen ja noch drei weitere. Dann dachte ich mir, ey, boah, Gott, da kommt. Also,
dann ist die Folge ja gleich schon vorbei.
Genau, also, das hat mich null interessiert. Die Sachen waren, da waren irgendwie nicht wirkliche Gags dabei. Außer vielleicht von der, die ihn halt heiraten muss, was vielleicht als Gag zählen sollte. Und es war einfach super plump und hat die Charaktere, als sie sich vorgestellt haben, auch nicht wirklich, finde ich, hervorgehoben, irgendwie interessant gemacht.
Ich weiß nicht, ob ich erinnere, da waren ja auch ganz viele von diesen, sag ich mal, Workforce-Humor-Sätzen drin, wo er, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel gesagt hat, was für Aufgaben er tun würde. Dann wurde das ja so
hoch, gerade ansprechen.
Genau, wo das so hoch eskaliert, so von wegen, dann sagt er so, ja, ich würde auch, was hat er gesagt? Ich würde auch das Klo putzen.
Ja.
Und dann nächste Satz irgendwie, und ich würde auch diese Aufgabe machen und jene. Das würdest du ja in einem normalen Gespräch nicht machen, aber das ist ja der Humor von diesem Anime. Aber dadurch, dass er sich halt irgendwie so ernst nimmt und alles so total bierernst irgendwie so erzählt wird und trocken, fällt dir dieser Gag teilweise auch gar nicht auf und du bist dann einfach ultra verwirrt und denkst so, hä, sind die Untertitel hier gerade irgendwie falsch übersetzt worden oder so?
Ja gut, aber da sieht man automatisch auch, wie verzweifelt er erstmal ist, aber dann die Info bekommt in diesem Bewerbungsgespräch, wie...
Wie man von das Produktionsteam mit diesem genau. genau. Humorlines so zu deliveren.
Ich gebe dem noch 2-3 Folgen, ob da sich was entwickelt auf jeden Fall. Ist schon mal trotzdem cool. Ein Held, der gegen Dämonen kämpft und dann die Gegenseite halt jetzt unterstützt.
Es gab nicht einen Kampf in der ersten Folge.
Nee.
Also dem würde ich so nicht zustimmen. Es gibt, gibt keinen Gegenwartskampf, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber sie haben auch gezeigt, wie er gekämpft hat. Das Problem ist einfach, dass seine Kämpfe einfach extrem schnell vorbei sind, weil er halt so OP as fuck ist.
Hat noch wer was zu diesem Anime zu sagen?
Es ist quasi die PowerPoint-Präsentation eines Fantasy-Animes.
Ja.
Es reißt einem nicht vom Hocker, weil es ist PowerPoint, aber alle Informationen werden in der Regel nüchtern von Seite zu Seite getragen und ist somit gut verdaubar in kleinen Portionen, ganz okay. 5 von 10.
Jaku, was gibst du dem Anime?
Ja, also ich fand ihn jetzt nicht so stark. Ich habe mehr erwartet, habe ich ja schon gesagt. Ich fand diese den Humor ein bisschen zu wenig und zu nicht gut. Deswegen gebe ich dem eine 3 von 10.
Schließe mich an, ich gebe dem auch eine 3 von 10, wie den vorherigen Anime.
Aber er hat es versucht wenigstens. Ja? Also vielleicht wird es noch besser in den nächsten Folgen, vielleicht wird es einfach nur der Anfang, aber ich bezweifle es.
Oleg.
Ja, wie gesagt, Jakus Anime war auf jeden Fall schlechter als meiner. Das ist ja klar. Hey, ich musste einen Running Gag daraus machen. Entspann dich. Aber er bekommt von mir eine 4 von 10, weil ich glaube, bei meinem wird es auf jeden Fall mehr Comedy geben als bei Jakus Anime. Auf jeden Fall.
Krass.
Ja.
Humor ist bekanntlich ja streitbar, ne?
Richtig.
Nein, nicht immer.
Damit ist die Durchschnittsnote 3,75.
Ja. Gar nicht mal so gut. Aber mir hätte auch echt nicht verdient, ey, alter Schwede. Aber wir stehen jetzt am letzten Loch, am letzten Anime des Abends. Wird das der große Schwung? Oder wird das doch eher ein Flop?
Ist es ein Birdie?
Nein, es ist ein Birdie. Wing.
Wie nennt man das nochmal, wenn man irgendwie, was weiß ich, so 5, 6, 7 Schläge, also so 3, 4, 5 Schläge überm Durchschnitt irgendwie?
Also einer wäre, ein drüber wäre Bogey, dann gibt's Double Bogey, Triple Bogey und irgendwann musst du aufnehmen, weil du zu viel gemacht hast.
Das heißt, wenn ich jetzt so quasi dein Gag ergänze, quasi, ne, ist das hier quasi ein, was sagtest du, ein Hole-in-One?
Ja, entweder ist der Anime ein Hole-in-One oder müssen oder wir streichen. Ja.
Oder müssen wir streichen, ja, finde ich gut.
Oder vielleicht hat er ein hartes Handicap oder gegen einen anderen guten Anime konkurriert und deswegen mehr Schläge bekommt.
Tja, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall wissen wir eins, es ist ein Sportanime. Es geht über Golf, wir haben 12 geile Episoden, hoffentlich. Und es ist ein Originalwerk, das haben wir heutzutage ganz, ganz selten.
Stimmt nicht. Statistisch, nee? Also das häufigste ist Manga, dann kommt Originalwerk und dann Light Novel.
Okay, krass, dann haben wir einfach extrem wenig Originalwerke, wenn ich dabei bin.
Das ist korrekt.
auf jeden Fall, Studio ist Bandai Namco Pictures, was einige kennen, die das die Gintama gucken. Und den Simulcast gibt es bei Crunchyroll. Ganz kurz. Eve ist ein Golfass. Mehr muss man dazu nicht sagen, sie macht jeden fertig. Allerdings trifft sie irgendwann ein Genie, die quasi wie sie ist, aber irgendwie auch anders. Sie sind quasi jeweils eine Seite einer Medaille. Sie sind beide sehr, sehr gut, aber sie sind jeweils anders sehr, sehr gut. Und anscheinend entsteht eine Rivalität zwischen den beiden, die beide beflügeln wird.
Die eine ist quasi aus armen Verhältnissen und spielt Golf wegen Geld und die andere kommt aus reichem Haus und für die ist Golf quasi so total edel und sowas.
Genau, also ja. Golf, sagt man ja, ist ja ein Rentnersport, der viel, viel Geld kostet. Und Dimbo ist ja schon des Öfteren angemerkt, so, was verbinde ich mit Golf? Ich habe selbst etwas über 4 Jahre Golf gespielt, aktiv, auch im Golfclub. Ja, Golf kann sehr teuer sein oder ist auch sehr teuer. Nein, es spielen nicht nur Rentner, es spielen auch relativ viele junge Leute, aber ja, Golf ist, sagen wir es mal, ein gehobenerer Sport, also da kannst du dich nicht mit Baggy-Pants und zerrissenen T-Shirt zeigen lassen, da musst du halt schon deine äußerliche Darstellung wahren, du musst dich adrett aufführen, da sind die meisten Leute eher, ja, du könntest auch schnöselig sagen, auch einer der Gründe, warum ich kein Golf mehr spiele, ist nicht meine Welt.
Noch vornehmer sind nur Lacrosse und Polo.
Ja, tatsächlich. Noch exklusiver. Aber dieser Anime ist genau meine Welt. Ich hatte am Anfang so viel Angst, weil ich weiß, viele Leute können es nicht relaten, aber Golf spielen per se macht Spaß. Aber ich hasse es, Golf im Fernsehen zu gucken. PGA-Touren, übelst langweilig, schlafe ich bei ein. So langweilig. Und ich hatte Angst, dass das exakt dasselbe wird, nur als Anime. Aber mich hat es gepackt. Ich mochte Eve, unsere Protagonistin. Ich mag ihren Hintergrund. Man hat einmal so quasi ich glaube, das war sogar die einzige richtige Rückblende, wie sie als Kind dressiert wurde oder geprügelt wurde, Golf zu spielen. Und wenn man die Augen zumacht und nur hört, was gesagt wird, könnte man meinen, es wird gerade Black Widow, also Natascha Romanoff, zu einer Profikillerin erzogen, weil es klingt so, als würde sie jetzt lernen, wie man Leute umbringt, wie man eine Knarre lädt, aber nein, ihr wird einfach nur beigebracht, dass sie den stärksten Schwung haben muss und auch, obwohl es ein Golf-Anime ist, haben die Protagonisten oder die wichtigen Charaktere einen Special-Schuss und bei ihr ist es der Rainbow-Shot oder Blue, nee, der Blue, Blue? Nee, der Blue-Wing-Shot, irgendwie sowas.
Ja, Blue Bullet.
Ja, Blue Bullet, Blue danke, Bullet. Genau. Die Blue Bullet und das ist, mit dem haut sie einfach alles weg und die andere, die Aoi, die schafft es mit ihrem Schuss halt genauso weit und dann clashen die am Ende der Folge gegeneinander und haben quasi ein Open End, beziehungsweise ein Cliffhanger geschaffen und ich hab's geliebt, ich werde ihn weitergucken. Ist einfach super dämlich, aber auch super cool.
Ich find's lustig, dass du gerade das mit Black Widow sagst und so.
Ja.
Ich finde halt auch, dass Eve irgendwie total aussieht wie so eine weibliche Version von Mikey aus Tokyo Revengers. Auch die, ja? auch die Synchronsprecherin, das ist diese, die Nezuko spricht oder Susanne Horikita in Classroom of the Lead, Nene in Hanako-kun. Die spricht irgendwie auch irgendwie voll gangsterig. Also irgendwie fand ich richtig cool. Und ist euch aufgefallen, dass die Prämisse im Prinzip eigentlich Carol Tuesday ist, nur halt mit Golf und nicht auf dem Mars? Also glaube ich zumindest.
Nee, sehe ich nicht so. Also da, ich muss anders sagen, ich habe keine Parallele dazu gesehen. Ich habe auch nur den ersten Manga-Band gelesen. Ich habe den Anime noch nicht komplett geguckt, weil ich habe noch nicht, meine Rüstern sagen mir noch nicht, dass die Freundinnen werden. Ich glaube eher, sie werden Freundinnen. Also sie sind eigentlich Konkurrentinnen, die gegeneinander agieren, ja, aber irgendwie insgeheim dann doch Freunde sind und sich gegenseitig anspornen werden. Aber so richtig so BFFs, wie es ja Karen Tuesday sind, glaube ich nicht.
Vielleicht dachte ich das auch nur, weil da so ein komisches Sepia-Musikvideo in der Mitte des Anime war. Aber Oleg, du.
Ja, was ich erwartet habe, war eigentlich das, wenn sobald ein Ball geschlagen wurde, auch von der Eve zum Beispiel, und dann halt dieser blaue Strahl halt kam, dass so eine richtig coole, sagen wir mal, Standardmusik halt kommt, ne, also die man so halt kennt, wo man so wirklich so irgendwie sowas halt
Wii Sports
bekommt. Ja, genau.
Und ganz ehrlich, es war halt auch Wii Sports im Soundtrack, nur halt teilweise mit irgendwie Trompete oder E-Gitarre und so. Aber es war immer noch Wii Sports.
Genau.
Ja, aber wenn ich schon mal beim Soundtrack sind, der finde ich war super genial irgendwie. Ja. Ist irgendwie so richtig, so es catcht so einen richtig. Ist irgendwie over the top, aber halt nicht negativ. Also es macht irgendwie richtig, irgendwie, ich weiß nicht, Laune halt, das da zuzuhören, wie das da abgeht. Auch der Opening, den man am Ende gehört hat, war super catchy, finde ich.
Aber mal so ein bisschen Background-Story. Was meiner Meinung nach für den Anime spricht, ist auf jeden Fall das Drehbuch, kommt von Yusuke Kuroda, der auch für My Hero Academia stellenweise verantwortlich ist. Und das Charakterdesign kommt von Kai Aijiki, der auch für Animationsdirektor Psychopaths verantwortlich war. Und das sind zwei Anime, die ich sehr mag. Und man erkennt es nicht wirklich krass, aber kleine ja, wenn man genau darauf achtet, merkt man es doch so ein bisschen. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, wie sie den nächsten Parcours schaffen. Werden sie wieder ein Birdie machen oder dann doch eher den Triple Bogey?
Was aber auch richtig geil gemacht wurde von Eve. Und sowas sieht man halt wirklich selten, auch bei Sportanimes. Da bin ich aber ein bisschen bei Shin. Ich schaue mir zwar jetzt nicht so viel an wie er, aber einige Sachen schon. Und ich muss sagen, hier als Eve einen Schlag ausgeführt hat, wo der ganze Körper gezeigt wurde, sie holt gerade aus. Man sieht dann, wie die Blutpartikel komplett fließen. Man sieht alle Muskeln. Und sie ist gerade dabei, diesen Schlag auszuführen.
Wo man dann so ihre Anatomie sieht, einfach so.
Genau.
Diesen Schlag zu übertreiben.
Genau. Und sie dann komplett reinhaut und dann
das komplette Erlebnis bekommt. Dann auf der Rainbow Road ist
ja,
und so.
Ja.
Aber das ist ja das, was Chris gerade so meinte mit von wegen My Hero Academia. Jetzt, wo er es sagt, stimmt. Also da bin ich voll bei ihm. Ich würde halt auch sagen, Chris, hast du zufällig letzte Season Akudama Drive, Tribe 9 gesehen, diesen Baseball-Anime?
Nee, gar nicht.
Ich finde, wenn du Tribe 9 nimmst und quasi diese ganzen futuristischen Elemente rausnimmst, dann hast du eigentlich Birdie Wing. Weil auch, okay. auch so diese ganzen Skillshots wie mit den, wer ist das, also dieser Werfer quasi einfach so eine Kanone hat und mit Baseballs quasi auf den Pitcher geschlagen hat und so. Und hier war es ja genauso. Sie schlägt halt, also ich weiß noch, Chris, wo du den geguckt hast mit uns, da meinst du so, die steht auf dem Fairway und nutzt den Driver, ist die bescheuert und sowas?
Ja, das, richtig gute Spieler können das, aber ich dachte mir so ganz normal ist, wenn du auf dem Fairway bist, eventuell mal ein Holz, aber ansonsten ein hohes Eisen, irgendwie ein 6er, 5er Eisen oder so. Aber ich denke mir so, ein Driver, ist das ihr verdammter Ernst? Und dann ballert die das Ding aufs Screen. Ich denke mir so, okay, ja, jetzt verstehe ich's.
Auch wenn da ein Baum zwischen ist oder ein Zug.
Nee, das
oder
war
so.
Später.
Ich weiß. Wird einfach durchgeballert.
Aber ich muss sagen auch, was als Vorlage richtig gut war, von der Geschichte her, von Eve, dass die halt, nennen wir es mal, ein kleines Waisenhaushalt betreibt.
Ja, nicht sie selber, sondern irgendwie.
Ja, sie als, ja, mit
sie den, Mutter?
Ist das eine die Mutter ihrer die Mutter, Freundin oder so.
Mutter ihrer Freundin, genau. Und, dass das halt als Vorlage halt gilt, damit es halt, also dieser Anime überhaupt interessant bleibt, was Golfen halt betrifft, finde ich das schon echt genial, dass sie halt versucht, auch wirklich pro Loch, wo die halt einfach auf der Straße spielt und Geld erwirtschaftet und auch die schon, nennen wir es mal, namenshaften Leute, die auch aus einem Ranking halt im Golf halt kommen, die vielleicht jetzt nicht zu den Top 50 gehören, aber trotzdem da mitmachen und sie einfach die Eiskalt zerlegt. Also wird richtig geil. Also
prinzipiell diese ganze Hintergrundgeschichte hat ja auch irgendwie total viel Potenzial irgendwie für so interessante Nebengeschichten so abseits von dem Golf.
Ja, also ja.
Haben wir nicht gesehen in der ersten Folge. Fände ich cool, wenn wir das noch machen.
Also ich habe eine kleine Theorie dazu. Und zwar, man hat ganz kurz die Mutter von dieser Ayui gesehen, die halt quasi genauso gut ist wie Eve oder vielleicht einen Ticken besser. Und ich finde, ich weiß ganz weit hergeholt, aber die Mutter sieht 1:1 aus wie Eve, nur erwachsen. Ja. Die sieht 1:1 aus und ich habe irgendwie im Gefühl, dass das eventuell ihre Halbschwester ist und die deswegen beide so gut sind. Und ich hatte bei dem Anime ganz, ganz viel Angst, dass es einfach nur ein Grund ist, ganz viel Brust und Arsch von Frauen zu zeigen, die irgendwelche Posen beim Golf machen, aber es war zu 0% so. Das fand ich so gut.
Also wenn ihr was sexualisiert wurde, dann der Golfball.
Und der Schläger.
Er flog. Der Driver, ne?
Ja, der 48-Zoll-Driver.
Genau, der 48-Zoll-Driver, vor allen Dingen der.
Kannst du für alle, ich weiß, es ist natürlich ketzerisch, aber für alle, die jetzt nichts mit Golf anfangen können, was ist ein Driver?
Ein Driver ist quasi, es ist halt ein Schläger mit einem riesigen Kopf, der, um es ganz simpel zu sagen, am meisten Wumms hat. Den benutzt du aber in der Regel nur vom Tee beim Abschlag, weil der halt so einen großen Kopf hat, also so eine große Fläche. Und damit zu treffen. Dafür braucht der Ball eine erhöhte Position, damit du den Winkel richtig triffst, damit er richtig weit fliegt, der Ball. Und deswegen fand ich es auch so respektabel, dass sie das Ding auf dem Fairway benutzt, also auf dem Grün. Und der Driver ist einfach den Schläger, den du zum Starten eines jeden Lochs in der Regel benutzt. Und je länger und je größer der Kopf und je besser du damit umgehen kannst, desto weiter schlägst du auch den Ball. Und deswegen, der Driver ist eigentlich, deswegen war Yves so erstaunt, zu groß für Aoi. Oder zu lang. Lang ist der richtige Terminus.
Jaku, du wolltest gerade noch was sagen?
Ich wollte noch mal kurz zu dem Thema sagen, was du meinst mit, von wem, dass es eine Backstory oder beziehungsweise eine Nebenstory oder Side-Story geben könnte. Und wir haben ja kurz eine ja gesehen, dass die Mutter von der Bar oder einem Waisenhaus oder was es sein soll.
Ja, stimmt.
Ja, dass sie ja Geldprobleme haben und Yves tut ihr da ja aushelfen und deswegen tut sich auch diese ganzen, sagen wir mal, illegalen Golfspieler nachts irgendwie auf Zugleisen machen, damit sie halt Geld gewinnt, um halt diese Polizisten zu bestechen, damit die halt nicht verjagen und so. Also da gibt es ja schon irgendwie einen Grund außerhalb des
Sports. Irgendwie vielleicht auch so illegale Einwanderer oder sowas wahrscheinlich.
Ja, so viel weiß man leider nicht jetzt an der ersten Folge, was da, warum die halt da halt die Polizisten bestechen müssen oder halt warum die Polizisten eher...
Ja, es hieß ja irgendwie was von wegen, dass die da keine Bar aufmachen dürfen und so. Und
ja, anscheinend haben sie kein Aufenthaltsrecht dort.
Genau, die sollen ja nur wegschauen und
Na, und da wären wir dabei Current Tuesday, Flüchtlinge auf dem Mars, ja.
Das stimmt, da... Oh, nein, doch. Oh nein, nee. Ich finde nicht, dass es Current Tuesday wird.
Ich würde sagen, habt ihr noch was zu dem zu sagen?
Nein.
Nö.
Dann würde ich nämlich zur Bewertung kommen.
Ja. Mhm. Ich habe dem eine sehr subjektive 9 von 10 gegeben.
ich schließe mich dir direkt an. Ich habe auch eine 9 von 10 gegeben.
Oh, aber was?
Ich gebe noch eine Begründung hinzu.
Das ist nett von dir.
Oh, Dumbler. Nee, ich finde, und das hat mich auch begeistert gehabt, auch früher, auch vor ein paar Jahren. Ich muss sagen, wenn Sport in Animes verpackt wird, die halt so geil dargestellt werden und so weiter, motiviert es einen auch, Sport aufzunehmen und das auch auszuprobieren. Das habe ich auch mit Baseball gemacht gehabt. Das war so halt bei mir der Effekt.
Welchen Anime hast du vorher geguckt?
Das weiß ich doch nicht, aber ich habe es mir schon aufgeschrieben als Punkt für den nächsten Podcast. Das werde ich noch nachholen, alles gut. Das war schon mein Ding. Aber ich wollte das nochmal hinzufügen. Und das war halt so einer bei mir der Effekte, weil für mich war effektiv, der Anime hatte den Sport besser verkauft und ich war motivierter, das durchzuziehen. Und ich habe sogar daraus, als wir Baseball spielen wollten, auf jeden Fall sogar ein kleines Team komplett fertiggestellt und wir waren kurz davor sogar einem beizutreten. Deswegen sage ich, genial gemacht und es soll so weitergehen, um Leute auch einfach nur zu dem Versuch wenigstens zu drängen, das mal umzusetzen. Deswegen,
also, bis sie dann merken, wie viel Geld es kostet.
Ja, das kam später, aber das beantworten wir, glaube ich, demnächst.
Jaku, ich würde sagen, wir holen die beiden jetzt mal so ein bisschen auf den Boden der jetzt Realität zurück, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe da auf jeden Fall ein paar Kritikpunkte noch zum
Anwählen. Chris, hol die Taschentücher raus, wir legen los.
Ja, ist gut.
Also zumindest zwei kleine Kritikpunkte möchte ich noch anwählen. Und zwar, zum einen finde ich, ist Yves, wurde ein bisschen zu oft dargestellt von ihren Kräften. Also es gab ja zwei Fälle, wo sie ja, eigentlich drei, wenn man den Anfang auch noch mitzählt, als sie für die eine jetzt sich verkleidet hat und das Turnier gewonnen hat oder was es war.
Für Chris, Christina.
Ja, es wurde ein bisschen zu viel dargestellt, dass sie halt alles kann. In meinen Augen hätte da ein Match gereicht. Und diese Szene, haben wir gar nicht angesprochen, glaube ich, wo sie irgendwie so eine Art Montage ist, wo sie irgendwie an verschiedenen Orten sitzt und irgendwie in die Luft starrt und alles irgendwie in so, in so komischen Farben dargestellt und eine Musik dabei noch läuft, gesungen auf Englisch. Und dann denke ich mir so, okay, was soll das jetzt? Also deswegen habe ich da ein bisschen Abzug gegeben. Fand ich jetzt in der ersten Folge jetzt unpassend ein bisschen. Ich gebe denen eine 6 von 10.
Bin ich genau bei dir. Bin auch bei der 6 von 10. ich würde, das, was du zum Beispiel sagst, Jaku, wenn wir das zusammennehmen mit dem, was Chris eben gesagt hat bei Hero Academia, stell dir mal vor, die hätten mehr von diesen Szenen gehabt, wo sie irgendwie mega ultra spektakulär zeigen, wie die mit Superkräften diesen Golfball halt so durch die Gegend schießt, so mit Impact Frames und so weiter. Ich glaube,
das haben die nicht gemacht.
Ja, aber ich glaube, dann wäre das halt noch cooler, dann wäre das Anime halt noch cooler gewesen. Und,
nee.
Und so, wenn du das halt nicht machst, dann bin ich nämlich bei dir, Jaku, dann wirkt das irgendwie so, dass man halt zu oft quasi gezeigt hat, wie geil sie ist. Habe ich schon 6 von 10 gesagt? Glaub schon, ne?
Ja.
Damit sind wir im Durchschnitt bei einer Note von 7,5 von 10.
Oh, ich bin fein damit.
Das ist, glaube ich, Platz 2 dieses Season bislang, oder?
Ich glaube, wir hatten auch 7, noch was bei Teil 1.
Oh ja, Stefan, wir hatten noch den Dance, 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 Sir, ne?
Ja.
Und auch Ashi. Viel Sport ist mal in den Top-Listen. Und daran ist Chris schuld. Deswegen danke, dass du heute da warst und einen guten Anime mitgebracht hast. Hätten wir bitter nötig.
Ich will noch eins sagen. Gunpla!
Ja, vielleicht bist du dann einfach in der nächsten Folge mal wieder dabei. Oh, ab Herbst kommt doch in 2 Seasons der neue Gundam-Anime. Den bringst du sicher mit, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Nice.
Ich muss die Nischen füllen, Dimbo. Die Nischen müssen gefüllt werden.
Ich glaube, wir sind die beiden Einzigen in der Redaktion, die was mit Gundam anfangen können, oder?
Wahrscheinlich.
Und ich auch erst seit 2 Wochen.
Nice. Finde ich gut.
Danke auch Neji und Jaku, dass ihr dabei wart. Ich freue mich sehr auf die Anime, die ihr nächste Woche mitbringt. Weil noch weniger kann ich mich halt nicht freuen, als auf diese Woche.
Ja, sagen wir es so. Schlechter wird es auf jeden Fall nicht mehr sein. Ich glaube, das wird ein Upgrade für dich vor allen Dingen.
Für mich ist alles ein Upgrade.
Was hast du mitgebracht? Ich bringe euch Aharen-san wa Hakrenai.
Freuen sich sehr, sehr viele Leute drauf. Jaku, du hast auch noch was mitgebracht?
Genau, ich bringe jetzt Summertime Rendering oder Summertime Render, je nachdem, was man glauben möchte, wie das heißt genau. Ich glaube, der Manga heißt Summertime Rendering.
Der heißt sogar Bright Sun and Dark Shadows in Deutsch.
Oh Gott, sehr verwirrend. Aber ja, den bringe ich mit und der wird auch besser wie heute.
Ich bin übrigens richtig neidisch, dass du den bekommen hast, weil der ist von meinem Lieblingsregisseur, also einmal meiner Lieblingsregisseure, Ayumu Watanabe, aber mehr dazu nächste Folge.
Ich sehe schon, Bonuspunkte gehen an Jakob wieder mal. Ich werde wieder gehackt.
Ja, du musst halt auch nur was Vernünftiges picken, dann kriegst du halt auch Bonuspunkte von mir.
Okay.
Pick einfach Gundam, das passt immer.
Okay.
Und ich bring mit Ye Boy Kongming. Da geht's um einen Schlachtführer in der Zeit der drei Reiche in China, der stirbt und dann im modernen Shibuya in Tokio wiedergeboren wird und dann Managerin von so einer EDM-Sängerin wird. Und das halt mit seiner Schlachtfeldlogik. Mega lustig von Studio PA Works. Damit sind wir raus. War ein sehr, sehr langer Abend. Oder morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Folge wieder. Wir sind raus. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Bye, boy.